Mein Herz bellt. Tipps von Hundefreunden für Hundefreunde. Jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr nur auf dem Haustierradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute ist es eine Spezialausgabe. Speziell gut sind sie ja alle, aber heute ist eine Spezialausgabe, denn unser Medienpartner Anja Kiefer von Mein Herz bellt macht heute, glaube ich, nur das Intro, oder? Hallo Anja.
Hallo Olli, ja genau, heute fassen wir uns kurz, weil es ist wirklich ein toller Interviewpartner, den du heute bei dir sozusagen vor Ort oder in der Leitung hast, von daher können wir uns heute ganz kurz fassen.
Und dann fassen wir uns mal jetzt ganz kurz. Also, ich sage schon fast mal wieder Tschüss, denn danach geht es weiter mit einem anderen Interviewpartner und du sagst uns jetzt, wer, wie, was, warum.
Also, du wirst dich gleich mit dem Rainer Schröder vom BHV, dem Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater, unterhalten. Und zwar freue ich mich wahnsinnig über den Kontakt, weil der BHV jetzt ab dem Jahr 2016 offiziell auch Medienpartner von Mein Herz bellt ist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toller Medienpartner, den wir zu uns ins Rudel holen konnten. Entschuldigung. Und von daher würde ich sagen, übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an den Rainer, dass er den BHV vorstellen kann. Und ich wünsche den Hörern ein super tolles und spannendes Interview.
Jetzt geht es um den BHV, Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater. Natürlich auch alles im Bereich Innen. Und von daher haben wir dafür jetzt am Telefon Rainer Schröder. Hallo, Herr Schröder.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Schröder, wenn wir jetzt über die Hundeerzieher und Verhaltensberater sprechen, meinen wir natürlich auch die weibliche Klientel. Wir wollen es nur nicht so kompliziert machen, aber erstmal ein bisschen was zu Ihnen persönlich. Wie tierisch sind Sie selber?
Sternzeichen Widder.
Das ist schon mal ein Anfang, das ist auf jeden Fall ein Tier. Und wie sind Sie selber mit Hund, Katze, Maus verbandelt?
Also ich habe in der Kindheit immer mit den Hunden meiner Eltern zu tun gehabt. Bin anstelle zur Bundeswehr, bin ich zur Polizei gegangen. Und dort habe ich mich für eine Stelle als Diensthundführer beworben und habe das auch 5 Jahre praktiziert. Und in der Zeit mehrfach an Polizeimeisterschaften und auch an der Spezialausbildung für Rauschgiftspürhunde teilgenommen.
Kann man Sie also ganz landläufig als Hundetrainer bezeichnen?
Ja, wobei wir uns mit der Gründung des Verbandes den Titel Hundeerzieher und Verhaltensberater gegeben haben, um damit auszudrücken, dass es reinweg mit der Erziehung des Hundes ja nicht getan ist. Ich würde heute eine prozentuale Verteilung in diesem Beruf so ansetzen, dass ich sage 10% der Hund, 90% der Mensch.
Das höre ich auch immer wieder von anderen Hundetrainern, die dann ganz knallhart sagen, ich erziehe nicht den Hund, sondern den Menschen. Kann man das so etwas übertrieben auch sagen bei Ihnen?
Ja, also wenn der Mensch lernt, seine Verhaltensweisen, seine Umgangsformen mit dem Hund zielgerichtet zu etablieren oder wenn es ein älterer Hund ist, zu verändern, dann erreichen wir ja erst das Ergebnis am Hund. Also reinweg am Hund zu arbeiten, ich denke, das ist heute Allgemeinwissen, das ist es nicht mehr. Das Verhalten des Hundes entsteht ja im Zusammenleben mit dem Menschen. Und wenn der Mensch seine Verhaltensweisen so umstellt, dass das bei rauskommt, was er möchte, dann steht dem Erfolg absolut nichts im Wege. Wir haben ja diese paradoxe Situation, dass Menschen ihrem Hund den Quatsch beibringen und sich anschließend beschweren, dass er ihn macht.
Zum Beispiel?
Der jodelt und jault, wenn es rausgeht. Also der freut sich so ungemein, wenn wir spazieren gehen, dass er in nervtötender Art und Weise rumbellt und jault. So, und das Ganze fängt an mit einer gewissen Aktion. Erst war es, als man die Leine nahm. Dann fing es an, als man sich die Jacke anzog. Dann war es, als man sich die entsprechenden Schuhe angezogen hat. So, der Hund bildet eine Kette, die dann damit endet, dass er rausgeht und irgendwann bellt er schon eine Viertelstunde früher. Und die Menschen machen dann im Prinzip nichts Zielführendes. Das heißt, der wird dann beruhigt, komm, ist doch gut, ja, wir gehen ja gleich. Und damit wird das ganze Verhalten natürlich nicht verändert, sondern im Gegenteil meistens doch verstärkt.
Es gibt ja, wenn ich das mal ganz frech sagen darf, bekloppte Menschen. Gibt es eigentlich auch bekloppte Hunde, die ich eigentlich gar nicht wirklich erziehen kann? Oder ist das immer mein Fehler?
Also es gibt schon Kombinationen, aber das ist mehr der Mensch als der Hund. Weil der Hund, der macht, was er macht, weil er es macht. Der ist im Prinzip wirklich einfach gestrickt vor dem Hintergrund. Der guckt ganz konsequent, wo mache ich wie meinen Schnitt. Also wo ist mein Vorteil? Und manchmal ist es schwierig, den Vorteil des Hundes zu erkennen. Also, dass er Dinge tut für Aufmerksamkeit, für ein nettes Wort. Im schlimmsten Fall gibt es sogar so Fälle, dass er direkt mit Futter belohnt wird. Also ich erinnere mich an einen Fall, dass der Herr sich beschwert hat, dass sein Riesenschnauzer ihn abends nicht seine Tagesschau gucken lässt. Der ist ihm so auf den Senkel gegangen. Ja, was hat er gemacht? Er hat eine Handvoll Futter genommen und hat sie in den Flur gestreut. Und dann fing der Hund natürlich schon kurz vor acht an zu bellen und nach seinem Futter zu schreien. Und der wurde auch immer schneller mit dem Futter auffressen, sodass der arme Mensch nur ein paar Minuten der Tagesschau mitbekommen hat. Und dann war der Hund schon wieder da und tanzte ihm auf dem Kopf rum. Und der hat eben direkt durch das Belohnen hat er die Situation, also durch das Futterlob hat er diese Situation provoziert und letztlich auch kultiviert.
Ein Streitthema ist ja immer der berühmte Kampfhund. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber um jetzt mal das Wort zu benutzen, ich benutze es jetzt mal falsch, kann ich denn aus einem Kampfhund ein liebes Lamm machen, wenn ich das unbedingt will, und aus einem vielleicht Golden Retriever einen Kampfhund, rein durch die Erziehung?
Also das Wort Kampfhund ist ganz klar, das ist nicht angemessen. Kampfhunde in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt verschiedene Nutzungstypen unter unseren Hunden und die wurden ja für allerlei Zwecke eingesetzt. Die Terminologie Kampfhund ist definitiv und in Fachkreisen, sagen wir, verpönt. Denn wenn wir uns die Definitionen angucken, wie in der Gesellschaft damit umgegangen wird, das ist sehr unterschiedlich. Selbstverständlich ist es so, dass ein Hund, wenn wir mit dem Welpenalter anfangen, wenn ein Hund über die achte Woche hinaus bei seinem Züchter bleibt. Die achte Woche ist so der empfohlene Zeitpunkt, wo ein Welpe den Besitzer wechseln sollte, zu seinen neuen Besitzern kommen sollte. Da sieht es so aus, wenn der bei einem guten Züchter ist, kann der ruhig auch noch ein, zwei, drei Wochen oder Monate dort bleiben, denn der gute Züchter, der wird sich kümmern und den Hund auf die Umwelt vorbereiten. Das schadet nicht. Ist dieser Hund bei einem schlechten Züchter, dann schadet quasi jeder Tag, den der noch länger bei dem Züchter verbleibt. Und genauso sieht es natürlich mit dem neuen Besitzer aus. Ein guter Besitzer, der macht aus einem Hund, der vielleicht genetisch ein bisschen indisponiert ist, der nicht so gut gelungen ist, den kann der wirklich gut hinkriegen, sodass das ein wohlgelittenes Mitglied unserer Gesellschaft ist. Aber ein gut gezüchteter Hund mit allerbesten Anlagen in schlechten Händen kann sich auch schlecht entwickeln. Und zwar richtig schlecht. Also wir haben Krankheiten außen vor. Also kranker Hund ist kranker Hund. Und ansonsten ist der Rest Sozialisation, Erziehung, Training.
Dann kommen wir nochmal auf die Rasseunterschiede und auf das Wort Training, was Sie gerade erwähnt hatten. Muss ich einen Dackel anders erziehen als eine Dogge?
Sie müssen nicht, aber sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip und es macht Sinn, darauf einzugehen, wie ist die Dogge veranlagt, wie ist der Dackel veranlagt. Und wenn Sie unseren Dackel nehmen, dann darf man den durchaus mit den Terriern vergleichen. Man kennt das ja, diesen Spruch, verbissen wie ein Terrier. Das sind Hunde, also unser Dackel und die kleineren Terrier, sind Hunde, die unter der Erde gearbeitet haben. Und das hat natürlich eine widerstandsfähige Hundepopulation erzeugt. Die konnten nicht beim kleinsten Wehwehchen abbrechen, weil unten in diesem Bau, Fuchs, Dachs, die ließen sich ja nicht einfach so heraustreiben oder meucheln. Die haben sich ordentlich gewehrt und da brauchte man sehr wehrhafte und selbstbewusste Hunde. Und heute haben wir es mit den Nachkommen dieser Hunde zu tun. Also das ist schon ein Dackel oder ein Terrier, damit Zwang und Schmerz erziehen zu wollen, ist ein Widerspruch in sich, weil sie sind quasi belastbar gezüchtet worden. Also dass die nicht beim leisesten Widerstand gleich einknicken. Und eine Dogge ist genau genommen ein Pienzchen, ein Luxushund. Also ich kenne eigentlich nur Doggen, die nett und freundlich sind. Den häufigsten Ausfaller bei Doggen, den ich kenne, also wo sie auffallen durch Fehlverhalten, das ist einfach Angst. Dass sie sehr ängstlich sind und 50 Kilo Angst sind natürlich oder 60 oder was auch immer sie wiegen, das ist natürlich auch nicht ohne. Und Eine mögliche Begründung ist der enge Genpool. Also man hat nicht so viele Doggen, mit denen man da züchtet, und da kultiviert sich natürlich die ein oder andere Macke im Zuchtgeschehen. Auch wenn man sagen muss, dass die Züchter heute wirklich sehr bemüht sind, den familientauglichen und belastbaren Hund zu züchten.
Was genau macht der Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater denn genau?
Also wir haben erstmal für uns das Berufsbild definiert. Also was machen wir? Wir sind natürlich Menschen, die Hunde erziehen, aber wir erziehen sie in der Form, dass wir ihre Besitzer schulen und die dann ihren Hund erziehen. In ganz wenigen Ausnahmen können wir uns stationäre oder Fremdausbildung vorstellen, beim Blindenhund, Behindertenbegleithund und solche Sachen. Aber der normale Familienhund, der soll so erzogen werden, dass der Besitzer selbst seinen Hund erzieht nach seinen Bedürfnissen. Das ist also eine Kooperation. Die Aufgaben des Berufsverbandes sind im Wesentlichen die Schulung der Mitglieder, also immer wieder das Neueste vom Neuesten an Wissen herbeizuholen, Referenten zu organisieren, die sich mit unseren Themengebieten beschäftigen, sodass wir also da vom Wissen auf dem neuesten Stand sind. Und wir machen natürlich Lobbyarbeit für den Beruf. Wir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder informiert sind über gesetzliche Entwicklungen. Jetzt diese leidige Geschichte mit dem Paragraph 11 der Genehmigungspflicht, die wird natürlich begrüßt, dass ein Hundetrainer eine Genehmigung braucht. Aber das, was jetzt dort passiert, wie der Paragraph 11 umgesetzt wird, das ist katastrophal. Und da arbeiten wir auf politischer Ebene. Wir arbeiten an Standards für Hundetrainer. Was muss man wissen? Auch auf europäischer Ebene. Also da machen wir politische Lobbyarbeit.
Wenn wir jetzt schon so einen Experten dran haben, nochmal zwei Worte vielleicht. Ich als ganz normaler, doofer Hundebesitzer, wie finde ich einen guten Hundetrainer?
Das ist eine häufig gestellte Frage und die kann ich Ihnen auch gut beantworten. Und zwar fragen Sie Menschen, die einen gut erzogenen Hund haben, wo und wie die das gemacht haben. Das ist die allereinfachste und, ich sage jetzt mal, effektivste Antwort auf diese Frage. Denn wenn jemand seinen Hund gut im Griff hat, dann kann er es entweder selber oder er kann ihn jemandem empfehlen. Selbstverständlich kann ich nur die Hundeschulen des BHV empfehlen, weil wir einfach ethische Grundsätze haben und auf die Einhaltung dieser Grundsätze eben auch achten. Und das heißt, dass ein Hund mit Köpfchen erzogen wird und nicht mehr mit diesen alten Methoden, dass da eben Stahlhalsband und überflüssige Zwangsmaßnahmen herangezogen werden. Das passiert bei BHV-Hundeschulen nicht.
Ich selber bin Besitzer von Zwergdackeln, habe dadurch öfter das Problem, wenn ich in Hundeschulen gehe, dass es da eventuell keine Minigruppen gibt und dann die Dackel mit den Doggen toben und das gibt ja mehr als Rückenprobleme. Ist eine gute Hundeschule auch bedacht darauf, Größenunterschiede zu berücksichtigen?
Auf jeden Fall. Also der Zwergdackel und die Dogge, gerade wenn die jetzt so ab einem halben, dreiviertel Jahr, also Junghundealter und so, oder im Erwachsenenalter, das gibt dann schon mal ein orthopädisches Problem, wenn die Dogge dem Dackel mal ganz freundlich auf den Rücken patscht. Das kann man sich ja an der Hand abzählen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich an unseren Hundeschulen sehr schätze. Wenn jemand also sieht, dass er das nicht bieten kann, was der Kunde braucht, dann empfehlen wir in der Regel auch unsere Kollegen weiter. Also das heißt, es gibt da eine Kooperation. Ja, mit den Mini-Hunden tut mir leid, ich habe jetzt keinen, gehen Sie mal zu meinem Kollegen so und so, der hat eine Mini-Gruppe, weiß ich. Oder wenn eine Form von Ausbildung gefragt ist, Mentrailing, Apportieren oder sonst irgendwas, da empfehlen sich die Kollegen des BHV untereinander weiter.
Wenn ich Sie schon dran habe, stelle ich noch fast eine private Frage, weil die interessiert vielleicht auch viele. Wir haben 4 Zwergdackel und da ist das mit der Erziehung etwas schwierig. Wir haben wie jeder andere angefangen mit einem, dann wurden es 2. Mit dem ersten war man in der Hundeschule, war perfekt erzogen. Bei 4 wird das ja etwas schwierig. Gibt es so etwas wie Rudeltraining?
Natürlich. Also ein gut ausgebildeter Hundetrainer ist auf jeden Fall imstande, auf die direkten Bedürfnisse, auf die persönlichen, individuellen Bedürfnisse des Hundehalters einzugehen. Selbstverständlich trainieren sich 4 von einer Person aus gesehen nicht so leicht wie eine Person und ein Hund. Aber man kann diese Gesamtumstände berücksichtigen und da sicherlich eine Form reinbringen, die für alle erträglich ist. Also das ist das unterste Level. Und die Hunde nutzen natürlich ihre Möglichkeiten und Freiräume, die wir einräumen. Und gerade beim Dackel ist es mir noch wichtig zu sagen, der Dackel lebt in einem Paradigma. Das weiß doch eigentlich jeder, dass Dackel nicht hören. Also wenn ein 6 Monate alter Dackel nicht hört, dann zuckt so ein Dackelbesitzer die Schultern und sagt, es ist halt ein Dackel. Und wenn ein 6 Monate alter Schäferhund nicht hört, dann heißt es, verdammt, ich muss auf den Übungsplatz, der Hund hört nicht. Also das ist schon ein komplett anderer Bezug bzw. eine andere Einstellung dem Hund gegenüber. Also das Dackel nicht hören, das weiß man doch eigentlich. Ich glaube, der Stern war es, die hatten mal so eine schöne Überschrift. Ich glaube, 300.000 Dackel halten sich einen Deutschen. Das trifft doch den Nagel auf den Kopf.
Ein anderer Hundeexperte sagte zu mir einmal, Dackel haben einen eingebauten Größenwahn. Ich glaube, das stimmt auch ein wenig.
Ja gut, ich meine, diese menschlichen, also diese Bezeichnungen, diese beschreibenden Worte, die wir da haben, die sind unterschiedlich. Ich würde vermuten, dass dieser Größenwahn einfach in diesen Bereich reinfällt, dass so ein Hund sehr selbstbewusst ist und schon, ich sag jetzt mal, ausdauernd seine Ziele verfolgt. Aber das ist ja, was man mit dieser Rasse beabsichtigt hat. Geh da rein und treib mir den Fuchs oder den Dachs raus. Und da kann ich keinen brauchen, der bei dem leisesten Widerstand aufhört. Das könnte dann mit dem Größenwahn gemeint sein. Das sind einfach sehr grundsätzlich arbeitsfreudige Hunde, die gelernt haben, ihre Ziele zu verfolgen.
Gibt es denn noch andere Rassen, die speziell herausragen aus der Masse der Hunderassen, die auch extrem speziell sind, dass ich vorher auch wissen muss, bevor ich mir so einen anschaffe?
Also wenn Sie sich einen Hund anschaffen, ich habe das gerade im privaten Bereich, da kam eine Bekannte und die will sich jetzt einen Hund anschaffen. Und alles, was die mir gesagt hat, das erste war Stafford, das zweite war ein Baldino, das nächste war ein Husky-Schäferhund-Mischling. Das sind jetzt alles Hunde, die für einen Anfänger nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind. Selbstverständlich kann man jeden Hund erziehen. Aber ein Mensch sollte sich prinzipiell fragen, welchem Zweck dient meine künftige Hundehaltung? Also wozu schaffe ich mir den Hund an? Das ist für mich die grundlegende Frage. Danach richtet sich dann, was für den Menschen in Frage kommt. Grundsätzlich muss man die Nutzungstypen, also wie wir Hunde in der Vergangenheit genutzt haben, berücksichtigen. Denn ein Hütehund zum Beispiel, der ist selektiert worden, gezüchtet worden auf Kooperation mit Menschen. Und von daher lässt sich so ein Hund deutlich leichter erziehen, wenn man jetzt einen Herdenschutzhund nimmt, der gezüchtet wurde, um auch mal ein paar Tage alleine bei der Herde zu bleiben, der selektiert wurde, auf aggressiv gegenüber Fremdem zu sein, also der alles, was fremd ist, von der Herde fernhält. Das ist ein riesenhafter Unterschied. Beide haben sie mit Schafen oder Herdentieren zu tun, die wir in unserer Obhut haben. Aber der eine ist da, um sie zu bewegen, von einem Ort zum anderen zu treiben. Und der andere Hund ist dafür da, sie zu bewachen. Und die Anforderungen an den Wachhund, an den Herdenschutzhund, sind ganz andere. Und wenn ich mir heute für unseren normalen Hausgebrauch für eine Familie einen Herdenschutzhund zulege, dann sollte ich mich besser damit auseinandergesetzt haben, wofür diese Hunde in der Vergangenheit genutzt wurden. Weil Besuch ist erstmal grundsätzlich eine Störung für einen Herdenschutzhund. Und die machen auch sogenannte Scheinattacken. Also die wirken schon sehr gewaltig und der Besuch fühlt sich da nicht unbedingt wohl, wenn da so ein 50-Kilo-Hund auf ihn zukommt und ihn verbellt. Jagdhunde sind auch auf Kooperation mit Menschen gezüchtet, haben aber aus heutiger Sicht den Nachteil der jagdlichen Neigung, also dass die eben gezüchtet sind zu jagen bzw. zu apportieren. Die sind schon eingeschränkt empfohlen für den Hausgebrauch. Denn die Klasse eines solchen Hundes, das Leistungsvermögen eines solchen Hundes, reicht einem normalen Hundehalter heute nur zum Nachteil. Was hat er davon, wenn ein Hund Vögel jagt oder Enten oder Kaninchen oder Spuren aufnimmt im Wald und dann seiner, in Anführungszeichen, Arbeit nachgeht? Also in jedem Fall sollten sich zukünftige Hundebesitzer beraten lassen. An der Stelle möchte ich mal ganz deutlich sagen, eine gute Hundeschule bietet immer an Beratung vor dem Hundekauf. Und ich weiß nicht, wie viele Fettnäpfchen wir damit schon hätten vorbeugen können. Ist aber eines der am wenigsten genutzten Dienstleistungsangebote einer modernen Hundeschule. Dazu kann man wirklich aufrufen, dass Hundehalter sich informieren, bevor sie sich den Hund anschaffen. Und Da kann man dann die individuellen Bedürfnisse des Hundehalters berücksichtigen. Bin ich eher ein Couch-Potato, dann brauche ich einen anderen Hund, als wenn ich ein Marathonläufer bin, der täglich seine 10 Kilometer trainiert oder mehr. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und ansonsten muss natürlich die grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, will ich einen eher großen Hund oder will ich eher einen kleineren Hund, wobei man sicher sagen kann, der Trend geht zum Kleinhund. Das ist also ein wahrnehmbarer Trend, dass immer mehr Menschen sich einen kleinen Hund zulegen.
Wenn wir noch bei den Hunderassen sind, der Optik nach sollte ich einen Hund ja wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ich persönlich finde zum Beispiel ein Weimaraner ein unglaublich schönes Tier, habe jetzt aber schon mehrfach gehört, dass der eigentlich von guten Züchtern gar nicht mehr an normale Hundehalter abgegeben wird, Fragezeichen.
Sehr schön. Das ist eine wirklich begrüßenswerte Einstellung von den Züchtern solcher Spezialhunde, speziell der Jagdhunde. Jagdhunde gehören eigentlich nicht in Privathand, weil das, was ihr Vermögen ausmacht, was ihre Leistungen darstellt, ist ja ein Nachteil für den Familienhundehalter. Und von daher ist es absolut konsequent zu sagen, nö, Jagdhunde nicht in die Hände von Nichtjägern. Auf jeden Fall. Und die Optik, das ist also der Phänotyp, wenn man fachlich sagt, der darf es wirklich nicht sein, denn der Hund zeichnet sich ja durch seine Wesensmerkmale aus, durch seine Art und Weise, wie er in unserem Zusammenleben auftaucht. Und so ein Jagdhund, der hat eine gewisse Raubzeugschärfe, das heißt, da kann nicht ungestraft einfach mal eine Katze vorbeigehen. Selbstverständlich gibt es dazu Ausnahmen, das ist mir klar, aber vom Grundsatz her, eine Katze, die über die Straße rennt, da sagt so ein Jagdhund, haben will, festhalten, packen. Und da muss man eben, man könnte über die Zucht einiges lenken, aber das ist noch nicht wirklich in Angriff genommen. Weil die Bedürfnisse, die ein Familienhundehalter hat, die sind noch nicht etabliert, sagen wir es mal so. Wir haben also eine Zucht, die sich an Leistungsmerkmalen orientiert, also Nutzungstypen. Und solange das gezüchtet wird, kann dieser Hund eigentlich als Familienhund nicht wirklich perfekt sein. Man könnte durchaus durch mehr Augenmerk auf die Bedürfnisse eines Familienhundehalters die Zucht schon zugunsten des Familienhundes verändern, unabhängig jetzt von der Rasse. Aber schön und brauchstüchtig sind immer noch zwei Paar Schuhe.
Ein Trend, ob positiv oder negativ, möchte ich jetzt nicht bewerten, ist ja momentan auch Hunde aus Südeuropa, aus Spanien oder ähnliches nach Deutschland zu retten mit 3 Ausrufezeichen. Wenn ich jetzt aber einen Podenco nach Deutschland hole, was sagt der BHV dazu? Ist der denn hier überhaupt richtig?
Also ein Hund, wenn jemand im Urlaub sich in einen Hund verliebt und sich diesen Hund mitbringt, da, glaube ich, kann niemand was dagegen sagen. Dieses, ich sage jetzt einfach mal, gewerbsmäßige Importieren von Hunden, wo ja auch Geld fließt, das halten sie bestimmt nicht gut. Auslandstierschutz in Form von Kastrationen ist sicherlich sinnvoll, nützlich. Was ich in den letzten Jahren bemerkt habe, ist, dass ganz, ganz viele Hunde plötzlich aus den sogenannten Tötungsstationen kommen. Ich weiß manchmal nicht, ob das nicht ein Mitleidsargument ist, um jemanden quasi zu erpressen, einen Hund zu nehmen. Ich weiß, dass im Tierschutz sehr, sehr viele sehr liebe, sehr engagierte Menschen mit viel Herzblut arbeiten und dass manchmal dahinter einfach nur Kommerz steckt. Aber das ist schon kritisch zu beurteilen, sagen wir es so. Und die Erfahrungen, die man immer wieder macht, ist, dass Hunde, gerade Welpen aus dem Ausland, die sind zwar erstmal in der Anschaffung günstig, aber in der Folge muss ich das, was ich gespart habe, mehrfach wieder in den Tierarzt investieren, wenn der Hund das überhaupt überlebt. Also wir haben da mindestens mal die Reisekrankheiten. Dann haben wir eine definitiv andere Genetik, der Straßenhund. Also bei mir persönlich heißen sie südeuropäische Strandläufer. Solche Hunde haben eine ganz andere Genetik, sind, wie ich eben gesagt habe, gar nicht gezüchtet auf Kooperation mit Menschen. Das sind Hunde, die eher selbstständig ihr Leben leben und einfach schauen, wo ihre Versorgung herkommt, wo das tägliche Futter herkommt und von daher nicht wirklich perfekt geeignet für unsere mitteleuropäischen Haushalte hier. Aber auch da, man kann es nicht pauschal beurteilen. Also es gibt wunderbare Teams, wunderbare Hunde, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und mit ihren Leuten wunderbar und glücklich leben.
Können Sie uns noch ein paar Daten, Zahlen, Fakten zum BHV geben? Wie viele Mitglieder, wie werde ich Mitglied etc.?
Also zum BHV ist zu sagen, wir haben von Anfang an einen Filter vorgebaut. Im BHV kann nur Mitglied werden, wer professionell mit Menschen und Hunden arbeitet, also sprich entgeltlich, weil die Bezahlung einen Unterschied macht zu einem Trainer, der jetzt ehrenamtlich in einem Verein zum Beispiel arbeitet. Das ist einfach eine andere Beziehung. Unsere Trainer sind Dienstleister, die gegen Entgelt die Dienstleistung Hundeerziehung anbieten. Der BHV hat insgesamt knapp 800 Mitglieder, besteht seit 1996. Die Gründung des BHV erfolgte mit 43 Mitgliedern. Sind professionelle Hundetrainer. Wir haben eine Kooperation mit der IHK in Potsdam und haben einen Lehrgang entwickelt, der zum Zertifikat Hundeerzieher und Verhaltensberater IHK führt. Das Besondere hier dran ist, dass wir eben eine Prüfung haben, die von einer neutralen Institution, in dem Fall der IHK, bestätigt wird. Die Prüfung findet bei der IHK unter Aufsicht der IHK in Verbindung unter der Leitung eines Amtstierarztes statt. Und damit haben wir heute den Status, dass diese Prüfungen auch von den Veterinärämtern für die Sachkunde des Paragraph 11 anerkannt werden.
Und wo kann ich mich darüber im Internet informieren?
www.hundeschulen.de, ganz einfach.
Das ist wirklich einfach.
Hundeschulen.de, das sind wir. Ich möchte gerne noch sagen, dass ich jetzt als, ich sag jetzt mal, alter Hase. Manchmal sitzen in den Lehrgängen Leute, die sind später geboren, als ich mit meinem Job angefangen habe. Und daran merkt man natürlich immer, wie man doch so altert, so unbemerkt. Ich kann sagen, dass wir Anfang der 90er Jahre mit der Welpenprägung angefangen haben, Welpenspieltage. Und das war noch so die Zeit, wo man von der Ausbildungstechnologie her gesagt hat, der Zweck heiligt die Mittel, da muss ein Hund eben durch. In den 90er Jahren etablierte sich dann so gewaltfreies Arbeiten. Und seit dem neuen Jahrtausend, möchte ich sagen, ist noch der Faktor stressfreies Lernen dazu gekommen. Gewaltfrei und stressfrei. Das kann man also sagen und das ist das, was wir auf jeden Fall in unserer Schulung von Hundetrainern berücksichtigen. Wir haben eine Kooperation mit, wir waren die Ersten und bis heute fast noch die Einzigen, die eine Kooperation im größeren Stil mit Tierärzten haben.
Das heißt?
Und jetzt, naja, also unser, ja, also wie sind wir dazu gekommen? In unseren Schulungen haben wir so einen Grandfathering-Prozess gemacht. Das heißt, wir haben Experten aus der Tierärzteszene engagiert, die dann erstmal unsere Lehrkräfte zu unseren Lehrkräften ernannt worden sind und haben dadurch so einen Filterprozess gehabt, weil der Wissensstand und die Qualität von Trainern hängt ja im Wesentlichen davon ab, welches Wissen sie zur Verfügung haben. Und das war noch, für mich war das ein ganz großer Antrieb, den BHV zu gründen, weil Anfang der 90er Jahre war eine zielgerichtete Weiterbildung eher Glückssache. Man kannte die Referenten nicht. Die Referenten referierten vor gemischtem Publikum, hatten also viele Fragen, die man selber drauf hatte. Und die Weiterbildung für Hundetrainer, das war eigentlich so die Absicht, also die treibende Kraft hinter der Gründung des BHV. Weiterbildung für Hundetrainer. Und da hatten wir eben durch den Kontakt zu einzelnen Tierärzten, haben wir dann Zugang gehabt zu Experten. Und zwar zu Experten innerhalb der Tierärzteschaft, die Fachtierärzte sind für Tierschutz oder Verhaltenskunde. Und aus denen heraus haben wir dann unseren Lehrkörper gebildet und in 98 im Prinzip damit angefangen, ganz gezielt Weiterbildung für Hundetrainer zu machen, sodass der Hundetrainer chronologisch aufgebaut, geschult ist, erfolgreich auf dem Markt eine Hundeschule etablieren zu können.
Rainer Schröder vom BHV, Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater, natürlich auch innen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses unglaublich spannende Interview.
Gerne, es war mir eine Freude.
So, unsere Spezialsendung ist schon zu Ende. Du hast jetzt eine ganze Zeit lang nur zuhören dürfen. Sagst du noch einen Schlusssatz?
Ob des Gehörten kann ich nur sagen, ich bin wirklich stolz, den BHV bei uns im Medienpartnerrudel begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich freue mich natürlich auch darüber, dass der BHV sagt, ja, wir unterstützen Mein Herz bellt, sei es in Form von Artikeln oder vielleicht auch in Form von weiteren Interviews mit euch, mit dem Haustierradio. Ich freue mich einfach, weil schöner hätte das Jahr nicht beginnen können.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, freue mich schon wieder darauf, was du uns nächste Woche für ein Thema / Interviewpartner lieferst und sage Tschüss an alle.
Tschüss Olli, tschüss an die Hörer.
Das war die Sendung Mein Herz bellt, Tipps von Hundefreunden für Hundefreunde. Jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr nur auf dem Haustierradio. Die gesamte Sendung können Sie natürlich auch nachhören und downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und Mein Herz bellt.